sales.
Super spannende Frage.
Zu sagen, hey, am Ende des Tages geht es darum.
Wir werden das schaffen, das wird alles ganz wunderbar.
Wo nimmst du diesen Mut her?
Glück sind auch Spitzen, Glück sind Momente.
Muss es aber auch nicht, also da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lerne Vertrieb. Mein Name ist Melissa Hussmann und ich bin Sales Managerin bei Go4Sales. In der heutigen Folge geht es um das Thema Kundenliebe. Passend dazu hat Brito, unser Gründer, einen Artikel bezüglich dieses Themas verfasst. Dieser Artikel erschien im Frankfurter Allgemeine Buch von Dr. Ferry Abel Hassan namens Kundenliebe. In diesem Buch geht es darum, wie gewinnt man das Herz seiner Kunden? Wie macht man sie zu Fans? Und wie sorgt man für eine dauerhafte Kundenbindung? Ich darf in der heutigen Episode Britos Artikel vorlesen, euch einen Einblick in die Welt der Kundenliebe geben. Viel Spaß! Alle 11 Minuten verliebt sich ein Kunde. Nicht. Naja, wenigstens ist er nicht zu spät. So wie der vorige, dachte sie und nippte an ihrem Rotwein. Sie blickte sich im vollen Restaurant um und musste über diesen Gedanken schmunzeln. So gering waren also ihre Ansprüche. Er hängte seine Jacke über den Stuhl, setzte sich aber nicht. Kennst du mein Leistungsspektrum? Begann er das Gespräch. Bitte? Was meinst du? Fragte sie verwirrend. Na, was ich zu bieten habe. Ich kann so einiges. Willst du es sehen? Musst du dafür etwas ausziehen? Nein, dazu kommen wir später. Aber hier, schau mal. Er schob ihr einen aufgeklappten Laptop über den Tisch. Das ist Chat, mein persönlicher Bot. Er weiß alles über mich. Klick dich durch und lern mich kennen. Die meisten sind in 5 Minuten überzeugt. Garantiert. Mich persönlich musst du jetzt leider entschuldigen. Da wartet noch jemand auf mich am nächsten Tisch. Sie ist ebenfalls interessiert. Wenn du fertig bist, einfach liegen lassen. Du bekommst morgen eine automatisierte E-Mail. Um 8.58 Uhr. Jetzt muss ich los, bin schon spät dran. No. Ein Date mit einem solchen Anfang hätte ganz sicher wenig Chancen auf Erfolg, oder? Aber diese Situation ist nicht so sehr an den Haaren herbeigezogen, wie man vielleicht annehmen könnte. Im Business-to-Business-Bereich sehe ich diese Szenarien als Vertriebsberater jeden Tag. Früher war es der aalglatte, in Gel getunkte, meist männliche Einzelkämpfer, der mit der Methode Anhauen, Umhauen, Abhauen versuchte, noch dem letzten Eisbären einen Kühlschrank zu verkaufen. Heute übernehmen dies Programme und Algorithmen, die, richtig eingesetzt, natürlich eine Hilfe darstellen können. Leider wird mit ihnen lediglich der oben anekdotisch eingeführte Typ des umsatzgetriebenen Vertrieblers digitalisiert. Automatisierte Sales Funnels, standardisierte E-Mails, belanglose Social Media und randomisierte Chatbots. Es ändern sich zwar Kanäle und Medien, die mangelhafte Kommunikation bleibt aber bestehen. Dabei wäre der Vertrieb erfolgreicher, wenn wir uns wieder auf die Grundlagen des gesunden Beziehungsaufbaus konzentrieren würden. Denn private Lebensbeziehungen ähneln dem geschäftlichen Verhältnis mit dem Lieblingskunden sehr. Auch in vertrieblichen Prozessen im B2B-Bereich handelt es sich immer um die Kommunikation und Beziehungsentwicklung zwischen Menschen. Das erste Element: Finden. Wie haben wir unsere Partner und Freunde gefunden? Man könnte sagen, kalt. Denn alle zwischenmenschlichen Kontakte, mit Ausnahme unseres engsten Familienkreises, sind durch Eigeninitiative oder die des Gegenübers entstanden. Im Vertrieb nennt man das Kaltakquise. Bei diesem Wort geht für viele Menschen sofort die Rollladen runter und der Puls hoch. Dabei sehen wir doch gerade in unserem privaten Umfeld, wie wertvoll spontane Kontakte sind. Vorausgesetzt, man findet gemeinsame Werte. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Hallo Frau Müller, wir sind seit 105 Jahren Marktführer im Bereich industrielle Saugpömpel. Wir sind günstiger, schneller und besser als die bisherigen Partner. Darf ich Ihnen unser Auftragsformular schicken? So wird das nichts. Wir alle kennen diese Art von Gesprächen und sind genervt von ihnen. Warum? Weil es in ihnen nie um uns oder unsere Bedürfnisse geht, sondern nur um die Verkaufsabsicht. Die vertriebliche Praxis sieht leider oft so aus, dass Listen mit 0815 Anmachsprüchen abtelefoniert oder generische Nachrichten über LinkedIn, E-Mail und Messenger-Dienste verschickt werden, ohne dass prospektive Kunden überhaupt Interesse bekundet hätten. Selbst wenn Kunden die Initiative ergreifen und sich für das Produkt interessieren, werden sie von Verkäufern gern mit standardisierten und unspezifischem Infomaterial überschüttet. Ganz nach dem Gießkannenprinzip. Irgendein Tröpfchen wird schon treffen. Erfolgreiche B2B-Verkäuferinnen und Verkäufer versuchen hingegen, Schmetterlinge im Bauch hervorzurufen, um bei unserer Metapher vom Dating zu bleiben. Sie sind mutig und trauen sich, ihre Stimme einzusetzen. Sie sprechen Kunden an und wollen angesprochen werden. Sie scheuen nicht die Gefahr, ein Nein zu kassieren. Sie akzeptieren dieses Nein sogar. Denn es drückt ehrlich aus, dass wirklich kein Bedarf besteht. Und das darf man seinem Gegenüber ruhig glauben. Nicht zu verkaufen ist ein legitimer Ausgang des Verkaufsgesprächs. In diesem Fall steht eine Verkäuferin oder ein Verkäufer eben nicht seinem zukünftigen Kunden gegenüber. Denn es geht um nichts Geringeres als den zukünftigen Lieblingskunden. Das zweite Element: Kennenlernen. Es gab mal den Fernsehwerbespot einer Bank. Zwei Bekannte treffen sich nach langer Zeit wieder. Einer der beiden legt drei Fotos hin. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Die andere Person toppt das natürlich. Denn wenn es ums Geld geht, der Spot funktionierte. Der Aufbau von Beziehungen nicht. Denn wenn etwas eine Partnerschaft von Beginn an gefährdet, dann ist es Konkurrenzdenken und Triumphstreben. Der springende Punkt im obigen Beispiel ist die Selbstdarstellung, die Präsentation der Verkaufsargumente. Auf das Kaltakquise-Gespräch folgt im besten Fall ein zweites Gespräch zwischen Kunden und Vertriebler. Darin sollte es eigentlich um das Kennenlernen des Kunden und seiner Bedürfnisse gehen. Doch die meisten Vertriebler informieren hier bereits über das Produkt und sich selbst und präsentieren auf 140 Folien, worum das eigene Unternehmen die vermeintlich beste Wahl ist. Augenhöhe zwischen Individuen wird auf diese Weise nicht hergestellt. Vielmehr geht bei dieser Vorgehensweise der Verkäufer davon aus, dass eine Interessentin weniger kompetent ist als der Verkäufer selbst. Es wirkt vielleicht arrogant, zieht man das Stichwort vom informierten Kunden heran. Wer will sich schon mit so jemandem an einen Tisch setzen? Ich glaube, es leuchtet unmittelbar ein, dass man durch Vortragen, Präsentieren und Referieren weniger über seinen Gegenüber herausfindet, als durch aufmerksames und aktives Zuhören und Nachhaken. Gute Beziehungen entwickeln sich vor allem dann, wenn man aufrichtiges Interesse am Gegenüber an den Tag legt, nicht wenn der zentrale Punkt die eigene Selbstprofilierung ist. Überlegen Sie mal. Sind Sie heute mit Ihrem Partner oder Partnerin zusammen, weil sie oder er Sie damals bei den ersten Dates zu Tode gequatscht hat? Sicherlich nicht. Im B2B ist nicht das Produkt die Lösung, sondern die Zusammenarbeit. So hat beispielsweise Jeff Bezos in seinem Unternehmen Amazon alle PowerPoint-Präsentationen verboten. Denn das zwingt Menschen, sich beim Kommunizieren Mühe zu geben. Ansonsten wird es beim ersten Date bleiben. Das dritte Element: Aufbau. Diese Phase ist durch Kämpfe gezeichnet. Standen beim Finden und Kennenlernen die Gemeinsamkeiten im Vordergrund, machen sich nun die Eigenheiten und unterschiedlichen Wünsche bemerkbar, die mitunter schwer zu harmonisieren und zu akzeptieren sind. Ich nenne diesen Schritt gerne das Tal des Todes, weil in diesem Punkt die meisten Beziehungen im B2B, die meisten Verkaufsprozesse, zu scheitern drohen. Partner versuchen einander zu erziehen und zu verändern und sich gegenseitig von vermeintlich besseren Lösungen zu überzeugen. Verhandelt wird oft auf persönlicher, selten auf sachlicher Ebene. Auf ein "Das haben wir schon immer so gemacht" trifft gerne ein "Dann mach weiter so, ist dann halt Mist". Der Kompass zum Durchwandern des Tal des Todes nennt sich Vertrauen. Viele Verkäufer sind der Meinung, dass sich Vertrauen im B2B dadurch aufbauen lässt, dass man versucht, die Erwartungen des Kunden zu übertreffen. Hier ein Geschenk, da ein Rabatt. Dabei zeigt die moderne Psychologie, dass Vertrauen nur dann gelingt, wenn mindestens zwei wichtige Voraussetzungen erfüllt sind: Präsenz und das Vermeiden von Schaden. Präsenz bedeutet, dass ein Interessent oder Kunde unmittelbaren Kontakt zu einer Ansprechperson hat. Nicht über eine zwischengeschaltete Hotline oder indirekte Kommunikationsmittel wie E-Mail und Support-Ticketsysteme. Direkt, in Echtzeit, also face-to-face oder zumindest per Stimme, sprich telefonisch. Gleichzeitig bedeutet es, dass ein Verkäufer nicht proaktiv meldet, um zum Beispiel Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Vertrauen baut sich in solchen Kontakten unter anderem bereits durch das aus der Psychologie bekannte Phänomen namens Mere-Exposure-Effekt auf. Der stetige Kontakt sorgt durch seine Wiederholung dafür, dass das Gegenüber positiver wahrgenommen wird, immer sympathischer erscheint und das gegenseitige Vertrauen ineinander so Schritt für Schritt wächst. Neben dem Dasein, der Präsenz, gerade in schwierigen Zeiten, ist die zweite Zutat die Absicht, dem Kunden in keiner Weise zu schaden, was vom Do-No-Harm-Prinzip gefordert wird. Konkret bedeutet das, dass wir niemanden irgendwo manövrieren oder drängen, nur weil es uns selbst dort vielleicht besser gefällt, sprich, weil wir dann leichter verkaufen können. Stattdessen verpflichten wir uns stets, den Nutzen des Kunden im Fokus zu behalten. Und natürlich wird es komplexer, wenn den Interessenten eine Lösung vorschwebt, von der wir aus unserer Erfahrung wissen, dass sie dem Kundenunternehmen eher schadet als nützt. Es mag verlockend sein, dem Kunden zu geben, was er fordert und den Verkaufsprozess schnell zum Abschluss zu bringen. Aber dann hätten wir ebenfalls gegen das Prinzip verstoßen, keinen Schaden anzurichten. Das Schöne ist, dass Menschen sich durch unser Dasein ohne zu schaden leichter überzeugen lassen, weil sie wissen, dass es uns eben nicht nur um Profit und Eigennutz geht. Das vierte Element, Bindung. Bindung geschieht durch Kontinuität und mehr vom Gleichen. Wer es geschafft hat, das Tal des Todes zu durchqueren, hat bereits eine vertrauensvolle Basis geschaffen. Die Zuneigung des einen löst nun ein Wohlgefühl beim anderen aus. Für den Vertrieb bedeutet das, mehr Verkäufe an denselben Kunden steigern die gegenseitige Zufriedenheit. Doch tatsächlich hatten Neukunden lange Zeit einen höheren vertrieblichen Stellenwert als Bestandskunden. Neu war irgendwie besser und daher wurde der Neukundengewinnung mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Sie wurde sogar besser provisioniert. Dabei ist der Aufwand, der geleistet werden muss, bis ein neuer Kunde gewonnen ist, um ein Vielfaches höher als der, den es braucht, einen Bestandskunden zu halten. Deshalb rate ich zu nachhaltigem Vertrieb. Denn bei der fürsorglichen Pflege von Kundenbeziehungen verhält es sich wie mit der ökologischen Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft. Es reicht nicht, für jeden gefällten Baum wieder einen neuen zu pflanzen. Wissen wir doch schon lange, dass ein Wald nicht nur aus Bäumen besteht. Er besteht aus den komplexen, gewachsenen Beziehungen der Bäume und aller anderen Lebewesen des Waldes untereinander. Durch gesunde Produkte und Leistungen und ihren wertschöpfenden Verkauf wächst der Erfolg und Nutzen des Kunden. Die Zufriedenheit und die Empfehlungen der Geschäftspartner lassen uns wiederum als Unternehmen wachsen, wodurch immer mehr Kunden den Weg zu uns finden, damit wir sie erfolgreicher machen. Das fünfte Element. Ich betone in meinen Coachings immer, dass es sich bei den vier Elementen eines gesunden, nachhaltigen Beziehungsaufbaus nicht um eine Blaupause handelt, mit der man alleine über Nacht seine Kundenbeziehungen verbessern kann. Guter Vertrieb ist immer ein dynamischer und anspruchsvoller Prozess. Um den hohen Anforderungen gerecht zu werden, bedarf es eines weiteren Elements. Dieses betrifft die Organisation und Struktur des Vertriebes innerhalb eines Unternehmens. Das Vertriebsteam. Vertrieb war jahrelang das Revier des einsamen Wolfes, der auf Kundenjagd ging. Doch heute stehen Unternehmen vor der Herausforderung, Mitarbeitende zu finden, die den Vertrieb als abwechslungsreich und persönlich wertschöpfend achten, bestenfalls intrinsisch motiviert sind. Reine Provisionsanreize, die sprichwörtliche Karotte vor der Nase, führen nicht zu intrinsischer Motivation und damit letztlich nie zu einer ausreichenden Vertriebsqualität. Variable Vergütung und regionale Einteilung ziehen Neid und Disharmonie im Team nach sich, was dem eigenen Unternehmen und damit auch den Interessenten und Kunden schadet. Der Beziehungsaufbau in privaten Beziehungen ist komplex und als Individuen sind wir sicher alle schon einmal daran gescheitert. Auch wenn Beziehungen im B2B-Bereich grundlegend ähnlich funktionieren, kommt hier noch eine weitere wichtige Dimension hinzu. B2B-Beziehungen sind keine bilateralen, sondern multilaterale Beziehungen. Die einzelne entscheidungsbefugte Person, die für die gesamte Firma einkauft, existiert nur noch in den seltensten Fällen. Stattdessen gibt es Buying Centers, spezielle Gremien mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Kaufkriterien. Ein einzelner Verkäufer ist diesem Gremium heute nicht mehr gewachsen und war es wahrscheinlich nie. Oder kennen Sie jemanden, der fachlich auf dem Niveau eines Technikers agiert, empathisch ist wie eine Therapeutin, investigativ analysiert wie ein Kommissar und schlagfertig kontert wie eine Politikerin? Es wäre die Suche nach der vertrieblichen, eierlegenden Wollmilchsau. Die Neuausrichtung im Vertrieb muss von innen erfolgen. Ich plädiere diesbezüglich gegen hierarchische Vertriebsabteilungen und stattdessen für soziokratisch organisierte, gemeinsam herrschende, entscheidende, Vertriebseinheiten. Das bedeutet, dass unterschiedliche Teams im Vertriebsprozess gleichberechtigt ihre jeweiligen Expertisen einbringen. Es gibt SpurensucherInnen und Kontakter, Erforscher und ProblemlöserInnen, ErklärerInnen und Visionäre und Service- und BeziehungsmanagerInnen. Dedizierte Rollen arbeiten im Verkaufsprozess mit ihren jeweiligen Counterparts zusammen. Wie lassen sich wiederum aber die Teams miteinander harmonisieren? Wie sorgt man dafür, dass im Sinne eines erfolgreichen Vertriebsprozesses alle an einem Strang ziehen? Sie ahnen es bereits. Durch den Aufbau gesunder und nachhaltiger Beziehungen. So, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen zum Thema Kundenliebe. Falls ihr nun mehr über Pritus Beitrag im Buch Kundenliebe von Ferri Abu Hassan erfahren möchtet oder auch das Buch lesen wollt, könnt ihr gerne auf fazbuch.de/produkt/kundenliebe mehr erfahren. Mir hat es mal wieder sehr Spaß gemacht und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Macht's gut, eure Melissa. Ciao. Okay, ich glaube, das reicht.